Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Input. Podcast.
Jeder Rappe zählt. Zusammen mit euch sammeln wir eine Woche lang für den Kampf gegen Malaria. 24 Stunden pro Tag senden DRS3-Moderatoren Mario Toriani, Judith Wernli und Nick Hartmann live vom Bundesplatz zu Bern. Jeder Rappe zählt, das ist Wunschradio für einen guten Zweck. Eine Idee, die vor 6 Jahren in Holland entstanden ist und sich unterdessen in ganz Europa ausbreitet hat. Und das Thema dieser Spendenaktion dieses Jahr ist Malaria, eine Tropenkrankheit, die jedes Jahr rund 1 Million Todesopfer fordert. Warum Malaria auch heute noch so gefährlich ist, wie das ist, wenn man Malaria hat und wie man helfen kann, um das geht es jetzt in der DRS3 Hintergrundsendung Input am Mikrofon der Thomas Balderer.
Ich konnte nichts essen. Es war mir absolut so schlecht, wenn ich das sonst nie mehr erfahren habe. So schlecht, dass wenn ich nur irgendetwas habe, müssen anschauen, was mit Essen zu tun hat, ist gerade fertig gewesen.
Das zweite Mal habe ich innerhalb von 3 Stunden, bin ich am Morgen aufgewacht, fühlte mich nicht so gut und innerhalb von 3 Stunden war ich fast im Koma.
Wenn ich dort bin, in dem Dorf, wo ich häufig hingehe, dann sterbe fast jedes Mal, wenn ich dort bin, irgendeine Person. Vermutlich an Malaria.
Geblieben ist mir eine kranke Frau. Die ist am Boden gelegen in dem Gesundheitszentrum und die hat nur noch geschrauen und um sich geschlagen. Das ist etwas vom Schlimmsten, was ich je gesehen habe. Und dieser Frau hat mir eigentlich gar nicht mehr helfen.
Input. Malaria ist eine heimtückische Krankheit. All die, die selber schon mal krank waren oder wie der DRS3-Moderator Nick Hartmann Leute gesehen haben, die an Malaria leiden, die wissen das. Jeder zweite Mensch lebt heute weltweit in einem Gebiet, wo Malaria vorkommt. Betroffen sind praktisch alle Länder in den Tropen. Mit Abstand am meisten zu kämpfen haben aber die Länder zu Afrika und um die geht es heute in dieser Sendung. Millionen von Leuten stecken sich zu Afrika jedes Jahr neu an mit Malaria. Jeden Tag von einer Krankheit bedroht sein, die sehr schnell lebensgefährlich werden kann, das können wir uns hier in der Schweiz kaum vorstellen. Einer, der das weiss, wie das ist der DRS-Afrika-Korrespondent Rudi Küng. Auf der einen Seite hat er auf seinen Afrika-Reisen immer wieder Leute getroffen, die an Malaria erkrankt sind. Und auf der anderen Seite hat er selber schon mal Malaria gehabt. Vor 4 Jahren war das. Er war etwas mehr als eine Woche wieder zurück in der Schweiz von Afrika. Da hat er am Samstagmorgen auf einmal Fieber und Schüttelfrost gehabt.
Muskeln sich extrem verspannt. Es ist immer schlimmer geworden. Die Muskelkontraktionen, das ist eigentlich das Verrückteste gewesen. Man hat das Gefühl gehabt, jetzt brich ich mir dann selber Knochen. Und habe geschlottert, also wirklich furchtbar geschlottert und gleichzeitig Fieber gehabt, immer höher Fieber gehabt.
Der Rudi Küng bereist Afrika schon seit 28 Jahren und er hat auch jahrelang in Afrika gelebt. Das Risiko, dass er sich mit Malaria anstecken könnte, das ist bei ihm immer da und immer da gewesen. Der Rudi Küng schützt sich darum so gut, wie es geht. Er nimmt für Reisen im Malaria-Gebiet Prophylaxe, reibt sich immer Anti-Insektenmittel ein, schläft im Moskitonetz und sprayt manchmal sogar den Raum mit Insektizid aus. Vor 4 Jahren aber, da hat es ihn dann gleich verwünscht. Er hat eine grosse Afrika-Reise gemacht und war ein bisschen gehetzt und hat darum keine Prophylaxe genommen. Das heisst, er hat kein Medikament genommen, das ihn schon gegen eine Ansteckung geschützt hat vor der Malaria. Die Reise selber, die ist problemlos verlaufen, aber als er wieder zurück war in der Schweiz, da ist die Malaria plötzlich ausgebrochen. Er hat Fieber und Schüttelfrost gehabt.
Ich habe eigentlich gerade sofort gewusst, was los ist mit mir. Ich habe gerade sofort gedacht, jetzt habe ich Malaria verwünscht und bin dann in die Notfallzentrale vom Universitätsspital gegangen und habe denen das gesagt und bin auf den Schragen gelegt worden und habe dann auch gerade einen Anfall gehabt, wieder einen neuen und sie ins Blut genommen und ich habe gedacht, ja, jetzt ist das eine Sache von einer Stunde und dann komme ich Medikamente über und dann ist alles gut und dann ist es aber leider nicht so rausgekommen.
Die Ärzte hatten extrem Mühe mit der Diagnose. Sie haben es einfach nicht geschafft, die Malaria nachzuweisen und haben ihm darum auch kein Malaria-Medikament gegeben. Das hat den Malaria-Patient Rudi Küng fast zur Verzweiflung getrieben.
Ja, das ist ja das Verrückte, oder? Also, ich habe Stunden und Stunden in dieser Notfallstation verbracht und man hat mir jedes Mal, wenn ich wieder einen neuen Anfall hatte und wenn man das wieder neu untersucht hat, hat man gesagt, man kann es nicht feststellen. Und ich habe gedacht, ich spinne ja wohl. Also in Afrika habe ich so viele Leute gesehen, die haben einen kurzen Kut gemacht, sind neu mit einer Krankenstation gegangen oder zu einer Tochter gegangen, haben kurz das Blut genommen und nach 20 Minuten haben sie die erste Schnellresultate gehabt und nach einer Stunde beim dicken Tropf, wie man dem sagt, von der guten Analyse, haben sie gewusst, dass sie Malaria haben und haben sofort etwas machen können. Ich habe auch Medikamente im Hosensack gehabt und habe gedacht, jetzt nehme ich die dann einfach. Und um das jetzt kurz zu machen, also das hat man bis am Montagmorgen hat man meine Malaria nicht können nachweisen da in Zürich. Und mein Zustand ist absolut erbärmlich gewesen. Ich hatte Fieber gehabt, bis 42 Grad, und das hält der Mensch fast nicht aus. Also sie haben mir natürlich dann selbstverständlich Medikamente gegeben, um die Fieberschübe zu begrenzen, aber das ist also wirklich recht schrecklich gewesen.
Extreme Fieberschübe, Kopfweh, Gliederschmerzen. Von den Symptomen her tönt Malaria eigentlich ähnlich wie eine Grippe. Das Problem: Behandelt werden muss sie ganz anders. Die Malaria wird nämlich nicht durch Viren ausgelöst oder Bakterien, sondern durch Parasiten. Parasiten, das sind kleine, winzige Lebewesen, sogenannte Eizeller, die sich im Blut einnisten und dort explosionsartig vermehren. Und die Tierli, die sind noch recht geschickt, wie wir in dem Fall gehört haben, sie können sich gut verstecken. Und gleich, wenn die Ärzte einen Malaria-Patient wie der Rudi Kühn behandeln können, müssen sie natürlich sicher sein, dass der wirklich die Parasiten im Blut hat und nicht an irgendeiner anderen Krankheit leidet. Nach endlosen 3 Tagen ist das den Ärzten beim Rudi Kühn dann gelungen.
Ja, dann bin ich mit dem Malariamittel Lariam oder das Generikum heisst Mefaquin behandelt worden und das ist ganzes heftiges Medikament. Und das ist dann nochmal ganz schlimm gewesen. Das Medikament weiss man, dass es psychotische Wirkungen haben kann. Und die habe ich dann gehabt. Also ich habe völlig durchgedreht. Ich habe gesponnen. Ich habe jene Geschichten erzählt und Vorstellungen gehabt, Wahnvorstellungen gehabt. Ich bin einmal zmitzt in der Nacht am Morgen um 3 zum Spitalbett aus und wollte heim und solche Sachen. Also wirklich crazy. Und die Malaria, die werde ich nie mehr vergessen.
Zuerst hat der Rudi Kühn also 3 Tage an der Malaria gelitten und dann noch eine Woche an den Nebenwirkungen der Malaria-Medikamente. Aber schlussendlich sind die Parasiten in seinem Blut dann tot gewesen und er hat die Malaria überstanden. Der ganze Abwehrkampf ist aber nicht spurlos an ihm vorbeigegangen.
Ich bin nachher 2,5 Monate lang habe ich nicht richtig arbeiten. Also und mir hat dann auch der Doktor gesagt, dass ich tatsächlich schier gestorben wäre dran. Und das ist genau der Punkt, wenn man mit einer Malaria lang wartet und sie nicht behandelt, dann wird sie immer schlimmer. Und darum muss man ganz schnell handeln können. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der Therapie, eben gerade oder in der Behandlung in Afrika, dass man sehr schnell kann an einer Krankenstation. Und viele, die das eben nicht können, die riskieren dann zu sterben. Das sind ja meistens Kinder, die Schwächsten oder Frauen.
Der DRS-Afrika-Korrespondent Rudi Kühn. Vor 4 Jahren hat er sich mit Malaria angesteckt und wäre dabei fast gestorben. Import. Der Kampf gegen die Malaria ist also äußerst schwierig. Das hat das Beispiel von Rudi Kühn gezeigt. Was also sind das genau für winzige Lebewesen, die so viele Probleme machen? Einer, der das herausfinden will und immer noch am Forschen ist, das ist der Schweizer Malaria-Forscher Marcel Tanner. Er ist Direktor vom Schweizerischen Tropeninstitut und er hat sein Leben im Kampf gegen Malaria verschrieben. Seit Jahren forscht er zum Beispiel auch an der Entwicklung von einer Malaria-Impfung. Das grosse Problem aus medizinischer Sicht ist bei der Malaria, dass die Parasiten sich rasend schnell vermehren. Aus 2000 Parasiten, die so eine Malaria-Mucke einem ins Blut spritzt, werden nämlich in nur 6 Tagen 2 Millionen Parasiten. Eine Attacke, die das Immunsystem des Menschen so extrem belastet, dass man eben auch häufig daran sterbe, erklärt der Marcel Tanner.
Wenn die Malaria-Parasiten in der Blut, also in den roten Blutkörpern sitzen, und sich dort drin weiter vermehren, machen sie die kaputt. Die Folge davon ist, der Mensch verliert rote Blutkörper, also Blutarmut. Das ist ein Effekt. Aber der dramatische Effekt, warum man stirbt, ist, wenn eben die infizierten roten Blutkörper in den Kapillaren, also in den feinsten Blutgefäßen, die sich aufreihen wie Geldstücke, so 5 Liber Rollen, und dann eigentlich hier die Blutgefäße verstopfen. Und dann stirbt, das, vor allem sind Kleinkinder betroffen, das Kind an vielen, vielen kleinen Hirnblutungen, weil eben Malaria-Parasiten in den roten Blutkörpern verstopfen die Kapillaren, die feinsten Blutgefäße und führen dann zu mehrfachen Hirnblutungen. Und das ist eigentlich etwas, was bei der Malaria wichtig ist. Es gibt nicht nur ein Krankheitsbild. Das Fieber, das man hat bei Malaria, ist wegen der Schub vom Zerstören der roten Blutkörper, wenn die ausgeschwärmen wieder ins Blut, wieder, sich wieder vermehren, das gibt die Schübe. Aber das, was tödlich ist, ist sehr oft eben die zerebrale Malaria, die Hirnmalaria.
Und besonders stark betroffen von dieser Hirnmalaria und von der Malaria allgemein, das sind kleine Kinder. Bis 5 haben die noch kein ausgebildetes Immunsystem und sind darum mit Abstand die häufigsten Opfer von der Malaria. Am besten wäre es natürlich, man könnte all die Kinder gegen Malaria impfen, so wie bei der Schweinegrippe. Das ist natürlich das Ziel, sagt der Malaria-Forscher Marcel Tanner, aber gar nicht so einfach.
Der Malaria-Parasit ist viel komplizierter als irgendwie, ich übertreibe jetzt ein bisschen, so ein langweiliges Virus oder ein Bakterium. Ein Virus oder ein Bakterium sitzt da und vermehrt sich in verschiedenen Nischen. Aber jetzt, wenn Sie mal den Malaria-Parasit anschauen, das ist ein virtuoser Parasit. Der kann seine Formen ändern und tut sich vermehren. Und nicht an einem Ort, sondern in verschiedensten Nischen, Leber, Blut, hat einen ganz komplizierten Zyklus. Und das bedeutet, dass immer, wenn der Körper gesehen hat, vielleicht da ist ein Malaria-Parasit und eine Antwort, eine Immunantwort aufgebaut, und dann die Immunantwort, hat sich der Malaria-Parasit schon wieder gewandelt. Und da ist eigentlich die Immunantwort vom Mensch hinkt da hinten rein mit dem, was mit dem Parasit passiert.
Die Impfung gegen die Parasiten von der Malaria ist also einiges komplizierter als zum Beispiel die gegen Schweinegrippe, erklärt der Marcel Tanner, Malaria-Forscher am Schweizerischen Tropeninstitut. Und trotzdem steht man jetzt bei dieser Malaria-Impfung kurz vor dem Durchbruch. Man hat einen neuen Impfstoff entwickelt, der jetzt aber noch in einem Impfversuch getestet werden muss. Aber wenn der Impfversuch erfolgreich ist, dann könnte schon in rund 2 Jahren eine so eine Impfung gegen Malaria Tatsache sein. Wie erfolgreich der Versuch läuft, das hören wir noch in dieser Sendung, und zwar vom DRS3-Moderator Mario Toriani. Er ist im Rahmen der Spendeaktion von DRS3 von jeder Rappe zählt auf Ostafrika, und zwar auf Tansania, und hat vor Ort geschaut, wie der Impfversuch anläuft. Als nächstes gehen wir jetzt aber zuerst noch auf Mosambik, ein Nachbarland von Tansania. Dort war der DRS3-Moderator Nick Hartmann gewesen. Auch er hat sich im Malaria-Gebiet vor Ort ein Bild gemacht von der Krankheit. Und er hat zum Beispiel eine Frau getroffen in einem Gesundheitszentrum. Die hat unglaublich müssen leiden, weil in ihrem Dorf gerade die Malaria-Medikamente ausgegangen sind. Nick Hartmann seine Erfahrungen gerade nach dem Stress mit Sand Profit, mit heiligen Profit.
Du Fils et du Saint-Profit.
c'est légal.
Dites-le-moi, pourquoi on se bat comme ça? Dites-le-moi, tout se voit sous le poids du profit et c'est loin. Mais pourquoi? Dites-le-moi, dites-le-moi, pourquoi on se bat comme ça? Dites-le-moi, tout se voit sous le poids du profit et c'est loin. Mais pourquoi? Dites-le-moi.
Der Schweizer Rapper Stress mit Sand Profit. Ein Song ab der neuen CD zugunsten vom Spendenprojekt «Jeder Rapper zählt». Die einwöchige Sammelaktion von DRS3, dem Schweizer Fernsehen und der Glückskette, wo morgen Morgen, Punkt 7, definitiv losgeht. Wunschradio für einen guten Zweck, eine Woche lang live vom Bundesplatz zu Bern.
Input.
Von Mucke stechen lassen tut sich wahrscheinlich niemand gern. Und gleich, die kleinen Viecher schaffen es immer wieder irgendwie. Bei uns in der Schweiz, da muss man sich im schlimmsten Fall ein paar Mal kratzen, weil es beißt. In Afrika aber, da ist das ganz anders. Da kann ein Muckenstich tödlich sein. Und zwar, wenn man sich mit Malaria ansteckt. In Nigeria zum Beispiel, dem Land, wo in Afrika am meisten unter dieser Tropenkrankheit Malaria leidet, da sterben pro Jahr rund 225'000 Menschen an Malaria. Das entspricht, einfach mal als Vergleich, zweimal der Bevölkerung vom Kanton Zug. Schlecht dran ist auch Mosambik an der Ostküste von Afrika, ein Nachbarstaat von Südafrika, ein Land mit rund 20 Millionen Einwohnern. Da hat ein Drittel der Leute Malaria und geschätzte 20'000 davon sterben pro Jahr, weil man ihnen nicht helfen kann. Der DRS3-Moderator Nick Hartmann, er hat sich im Rahmen der Spendeaktion «Jeder Rappen zählt» vor Ort ein Bild gemacht. Zusammen mit der Schweizer Hilfsorganisation Helvetas ist er zum Beispiel ins mosambikanische Hinterland auf Natokua. Das ist ein kleines Dorf, ohne Brunnen, ohne Strom. Malaria sei bei ihnen an der Tagesordnung, erzählt der Dorfälteste im lokalen Dialekt. Die Helvetas-Mitarbeiterin Barbara Kruspan übersetzt.
Ich habe nicht zu gehen. Nicht die Grenasse nennen. Nicht die Grenasse nennen.
Zuerst danke dafür den Besuch, den wir hier machen in dem Dorf, das ist ja näher. Und dann weisen sie darauf hin, dass sie aber trotzdem, auch wenn die Situation ein bisschen besser ist, immer noch eine schwierige Situation haben. Er nennt sie sogar Leid, also Sofrimento. Und sie hoffen, dass aus dem Besuch, dem Besuch, den wir hier gemacht haben, dass da etwas rauskommt. Und das ist ja genau der Sinn von diesem Besuch.
Wie viele Kinder sterben wegen dem Wasser, das fehlt, also mit Malaria?
Ich habe eine Idee, wie viele Personen und Krankheiten die Menschen morieren, por causa der falta de água oder por causa der Malaria.
Sie haben
hier im Dorf niemanden, der ihnen Medikamente geben oder überhaupt mal testen, ob es Malaria ist oder ob es etwas anderes ist. Und bis in den Distrikthauptort zu gehen, zu tragen, etwa 16 Kilometer, wie wir schwitzen jetzt, es ist 9 Uhr morgens und bei dieser Hitze, jemanden müssen sie tragen, der eine Malaria hat, der können unterwegs sterben.
In Mosambik ist die Malaria eine Realität und aus den Zahlen der Statistiken werden auf einmal Menschen. Ganze 6 Tage ist der DRS3-Moderator Nick Hartmann umeinander gereist, zum Beispiel auch mit der Hilfsorganisation Solidarmed. Die Opfer von der Malaria, die er auf dieser Reise gesehen hat, die Bilder, die haben ihn bewegt. Und auch jetzt, als er wieder zurück ist in der Schweiz, auch jetzt hat er sie noch klar vor sich.
Ich war in einem Gesundheitszentrum in der Provinz Cabo Delgado im Distrikt Anguabe. Das tönt wahnsinnig gross, aber das ist eine Ansammlung von heute. Dort hat Solidarmed so ein Gesundheitszentrum gebaut. Und dort innen haben wir 2 Mütter getroffen mit vielleicht 2-monatigen Babys. Und die sind ganz nahe am Tod gewesen, mit einer sehr schweren Malaria. Und die leben hundertprozentig nicht mehr.
Mit 2 Monaten schon an Malaria erkrankt?
Ja, natürlich. Es ist zwar so, dass schwangere Frauen oder Mütter mit kleinen Kindern ein Moskitonetz gratis bekommen. Das Problem ist, dass es noch viel zu wenig Moskitonetz gibt, dass lange nicht alle Frauen von dem profitieren können. Und wenn sie dann vielleicht ein Netz haben, ist die Chance gross, dass das Netz einem Mann abgibt, weil der wichtiger ist in der Familie. Oder dass es der Grossmutter gibt, die noch viel wichtiger ist, weil ältere Leute viel wichtiger sind als kleine Kinder. Oder dass das Netz einfach schlichtweg auch falsch braucht.
Hast du auch etwas darüber erfahren, wie jetzt die Mütter damit umgehen, wenn ihre Kinder krank werden? Wie gehen die mit so einem Schicksalsschlag um?
Sie, wenn sie krank sind und die Möglichkeit haben, noch irgendeinem Ort Hilfe zu holen, dann machen sie es natürlich auch. Eigentlich ist der Plan so, dass es in jedem Dorf auch ein Malaria-Rettungskit gibt. Eine Schachtel, ganz einfach, mit dem Malaria-Medikament drin. Nur ist das in den meisten Dörfern schon lange ausgegangen. Die Lieferung aus Maputo, aus der Hauptstadt, ist gar nicht erst bis in den Norden aufgekommen. Und ich habe wahnsinnig viele starke Frauen getroffen, die vielleicht mit 30 schon 8 Abort gehabt haben, Totgeburten oder Kind verloren haben. Das gehört dort natürlich schon zum Alltag, aber du weisst selber auch, also mit solchem Schicksal, das hinterlässt riesengroße Wunden und das kann man nicht einfach so darüber hinweg schauen.
Du hast also kleine Kinder getroffen, die an Malaria erkrankt sind. Hast du noch andere Patienten gesehen, vielleicht auch Erwachsene, die diese Krankheit sich mit deren angesteckt haben?
Geblieben ist mir eine kranke Frau und die hat die heftigste Form von einer Malaria gehabt. Das ist eine zerebrale Malaria. Da geht der Erreger direkt ins Hirn. Die ist am Boden gelegen in dem Gesundheitszentrum, also nicht einmal mehr auf einem Bett oben, und die hat nur noch geschrien und um sich geschlagen. Das ist etwas vom Schlimmsten, was ich je gesehen habe. Und dieser Frau hat man eigentlich gar nicht mehr helfen. Man hätte ihr nichts geben können. Schmerzmittel nützen nichts bei so einer heftigen Krankheit, zumal das Paracetamol in dem Gesundheitszentrum auch gerade ausgegangen war. Und sonst hat man auch nicht Mittel, dieser Frau irgendeiner Art und Weise mit hochtechnisierter Medizin zu helfen.
Und wie hat man dann die Frau betreut? Also sind da dann Leute gewesen, die sich um die gekümmert haben, auch wenn man ihr nichts hat geben können?
Ja, es ist nicht so, dass die Gesundheitszentren verwaist werden und es kein Hilfspersonal gibt. Es gibt gut ausgebildete Leute, auch Mosambikaner selber, die ihren Landsleuten helfen dort. Nur das Problem ist, was will man dieser Frau noch helfen? Also die hätte man einfach müssen am Boden liegen lassen und mit den Mitteln, die man hat, vielleicht ein kühles Lümpli auf die Stirn tun, weil sie dermassen gefiebert hat. Mehr hätte man gar nicht können machen.
Wie gehen die Leute mit dieser Bedrohung um, dass jeder kann tüpfen und dass es viel auch immer wieder tüpft?
Man wächst auf mit dieser Krankheit. Für uns Westler ist es viel etwas Schlimmeres, weil wir gar nicht uns gewöhnt sind, dass grosse Krankheiten zum Alltag gehören. Und wenn man ihnen einfach im Alltag kann zeigen kann, wie man die Krankheit könnte ausmerzen könnte und was es dann alles noch für Nebenwirkungen hat, die medizinisch gesagt, aber positive. Also, dass, wenn mehr Kinder überleben, dass man dann auch weniger Kinder müsste machen, dass, die Chance, dass eine Frau bei einer Geburt stirbt, dann auch wieder vermindert würde werden, dass die Leute dann vielleicht auch würden älter werden und so auch gesünder könnten älter werden. Das ist auch die Arbeit von den Hilfswerken, die dort gemacht wird.
Der DRS3-Moderator Nick Hartmann ist also beeindruckt von seinen Erlebnissen, die er zu Mosambik gemacht hat. Unterdessen ist er wieder zurück in der Schweiz und setzt sich ab morgen Morgen zusammen mit dem Mario Toriani und der Judith Werndli als Moderator von der Spendenaktion «Jeder Rappen zählt» dafür ein, dass ihr die ganze Schweiz möglichst viel Geld spendet, sodass die Schweizer Hilfswerke den Malaria-Opfern helfen können, zum Beispiel eben zu Mosambik. Wenn ihr jetzt sagt, das ist eine gute Sache, da zahle ich auch etwas ein, dann könnt ihr das machen, entweder über die Internetseite der Spendeaktion, über jrz.ch, oder geht direkt einen Betrag aufs Postkonto der Glückskette einzahlen, 10-15.000-6 an Glückskette 1211 Genf mit dem Vermerk Malaria. Wir wiederholen die Angaben dann am Schluss der Sendung nochmal und sie stehen auch auf drs3.ch.
Input.
Dass im Kampf gegen Malaria jeder Rappen zählt, das weiss auch Rudi Küng. Er ist Afrika-Korrespondent von Schweizer Radio DRS und bereist den Kontinent seit 28 Jahren und hat auch längere Zeit in Afrika selber gelebt. Afrika, das ist der Kontinent, wo es weltweit mit Abstand am meisten Tote gibt wegen Malaria. Und die allermeisten Opfer sind kleine Kinder.
Ich bin jetzt gerade aus dem Ostkongo heimgekommen und ich habe dort Szenen erlebt, die ich ganz eindrücklich und ganz typisch finde. Ich bin ein Dorf darauf gelaufen. Es ist an einem Hang gelegen, ein sehr armes Dorf. Und vor einer Hütte liegt einfach so ein kleines Wesen, ein Bündel, ein Kind, nicht mehr als 2,5, 3 Jahre. Und niemand hat ihm geschaut, aber als wir angefangen haben, mit den Leuten zu reden, ich konnte die Sprache nicht können, die Lokalsprache, wir mussten jemanden finden, der hat können übersetzen. Und als wir angefangen haben, dort haben wir dann gesehen, die Mutter war nicht so weit weg gewesen. Sie ist dort gesessen, sie war selber schon wieder schwanger gewesen. Und sie hat genau gewusst, was mit dem Kind los ist. Das Kind ist einfach reglos am Boden und hat vor sich hin irgendwie gebabbelt. Aber das Gesicht am Boden, im Dreck innen und Fliegen drum und alles zusammen. Und das Kind war krank und hat höchstwahrscheinlich Malaria gehabt. Das kann ich jetzt so nicht einfach diagnostizieren, aber es ist sehr wohl möglich. Und die Mutter hat gesagt, sie können nichts machen, sie hat kein Geld, um in die Krankenstation zu gehen. Und natürlich, wo man dann ihr das Geld, das sie braucht, erklärt, hat sie es sofort genommen und ist gegangen. Ich glaube, das ist die Grundbefindlichkeit von ganz vielen Menschen in Afrika, dass wenn jemand krank wird und wenn das Malaria ist oder eine andere Krankheit, man kann nichts machen, weil man schlicht keine Mittel hat.
Armut und Malaria, in Afrika leiden die Menschen häufig an beidem. Wie gut, dass sie sich wehren, die Leute gegen die Malaria, wie gut, dass man sich behandeln kann, dass sie von Region zu Region verschieden sind, der Rudi Kühn.
Dort, wo wir städtische Bedingungen haben oder wo auch so kleinstädtische Bedingungen vorhanden sind, wo es Krankenzentren gibt, sogenannte Dispensaries oder Dispensaires, dort haben dann die Leute sehr einen einfachen Umgang. Sie erkennen relativ schnell, wenn sie Malaria haben und sie gehen sehr schnell dann dorthin. Die Tests werden relativ rassig durchgeführt und die Behandlung ist dann auch da. Und dank der Hilfe von vielen Organisationen weltweit sind die Medikamente dann auch erschwinglich für solche Leute. Aber eben, das ist der städtische Kontext, den die Leute haben. Sobald wir jetzt wieder auf den ländlichen und den armen Kontext gehen, dann ist das einfach so nicht so leicht möglich. Dann gehen die Leute zuerst zu einem traditionellen Heiler. Sie gehen das auf der einen Seite, weil sie sich das gewöhnt sind. Das ist ihr Schritt. Die westliche Medizin ist zwar etwas, wo sie sicher mal schon davon gehört haben und auch denken, die muss sicher gut sein, aber wo sie eben denken, das kostet. Und dann gehen sie zum traditionellen Heiler. Dem können sie irgendeine Ware mitbringen. Sie können ein Huhn oder sie können ein bisschen Maniokwurzeln oder was es dann auch immer ist, ihm als Zahlungsmittel geben. Das haben sie eher zur Verfügung als Bargeld. Und werden dann von so einem traditionellen Heiler mit irgendwelchen Kräutern oder Medizin versorgt. Und das ist genau auch ein Problem, dass eben sehr oft solche Medizin nicht wirkt. Es gibt Medizin, die wirkt. Der Neembaum zum Beispiel ist bekannt dafür, dass er solche Wirkung kann haben. Und die kann in gewissen leichten Malaria-Fällen helfen. Aber eben sobald eine Malaria eine schwerere ist, dann wirkt das alles nicht mehr. Und das ist ein Problem.
Und ein Problem ist die Malaria nicht nur für die, die selber krank sind, sondern auch für die Familie von dem, der krank ist, für die Angehörigen.
Auf dem Land heisst das dann zum Beispiel, wenn die Frau da niederliegt und nicht mehr kann arbeiten und solche Malaria-Schübe hat, dass alles liegen bleibt, dass niemand für die Kinder schaut, dass kein Wasser geholt wird oder wenn es gerade Zeit ist, wo man auf dem Feld schafft, dass auf dem Feld kaum geschafft wird, weil traditionellerweise arbeiten die Frauen viel mehr, die Männer machen nur spezifische Arbeiten. Es kann selbstverständlich auch sein, wenn es der Mann tüpft, dass er nicht kann gucken, irgendwo neu mit Arbeiten ausführen und damit ein bisschen Geld verdienen. Also, das tüpft solche Familie ganz schwer, wenn plötzlich einer von diesen Breadwinners, wie man sagt, also denen, die verdienen, denen, die für Nahrung sorgen und für sie kommen sorgen, wenn die ausfallen. Und das ist das, was wirklich auch den grossen Schaden anrichtet.
Entscheidend im Kampf gegen die Malaria, das sei die Rolle der Regierungen, sagt der DRS-Afrika-Korrespondent Rudi Kühn. Dort, wo der Staat nicht aktiv sei, dort hat die Bevölkerung keine Chance, sich zu wehren. Es brauche den Willen vom Staat, etwas zu verändern, sagt er und zeigt das an einem Extrembeispiel.
Der Fall von Senegal finde ich da noch pikant. In Senegal hat man angefangen, Beamte auszuschicken, die in den Dörfern gehen, die Häuser inspizieren, ob dort Moskitonetze hängen, die gratis abgegeben worden sind. Und wenn die dort nicht hängen, dann gebe ich es Bussen. Das ist vielleicht ein bisschen eine harte Massnahme, aber sie zeigt, es braucht eine Schulung, es braucht eine Arbeit auch von der Regierung, um den Leuten klarzumachen. Das ist etwas, was uns alle angeht. Es ist zwar ein individuelles Problem, wenn man krank wird, aber es ist natürlich ein gesellschaftliches Problem, wenn die Malaria sich so kann in einem Land nach wie vor ausbreiten und halten.
Dass man in diesem Kampf Erfolg haben kann, das zeigen die Länder in Afrika, die Massnahmen ergriffen haben und so die Zahl der Ansteckungen runtergebracht haben. Aber es gibt auch eine Entwicklung, die negativ ist. Wegen dem Klimawandel tauchen nämlich Malaria-Mücken jetzt auch in Gebiete auf, wo bis jetzt malariafrei gewesen sind. Selber erlebt hat, dass der Rudi Küng zum Beispiel zu Kenia an der Ostküste von Afrika.
Kenia ist ein Land, wo auf höherem Niveau ein Haufen Leute leben, etwa auf 1500 Meter. Nairobi beispielsweise ist die Hauptstadt. Ist so. Und dann kommt erst noch das Bergland, wo es noch weiter, noch höher raufgeht, wo es relativ kühl ist und wo man eigentlich überhaupt nicht von Malaria geredet hat. Und wo man jetzt plötzlich anfängt, von Malaria zu reden, weil die klimatischen Verhältnisse sich verändert haben.
Mehr Malaria wegen dem Klimawandel, das Beispiel zeigt, es ist nicht einfach, wenn man die Malaria besiegen will. Es braucht darum Leute, die sich für den Kampf gegen Malaria engagieren. So wie zum Beispiel die Hörerinnen und Hörer von DRS3, die sich für die grosse Spendenaktion «Jeder Rappen zählt» haben begeistern und eigene Spendenaktionen kreiert haben. Auf der Seite jrz.ch findet man schon eine grosse Auswahl. Kinder, die Bastelsachen verkaufen zum Beispiel, ein Bauunternehmer, der einen Teil vom Umsatz spendet für das Projekt, oder das Jodelchörli Lüttisburg, das finde ich sehr interessant, wo die Kollekte von ihrem letzten Auftritt für den Kampf gegen Malaria zur Verfügung gestellt haben. Was passiert mit dem Geld? Das erzählen uns jetzt dann die beiden DRS3-Moderatoren Nick Hartmann und Mario Toriani. Der Mario Toriani zum Beispiel, er ist für jeden Rappen zählt ins ostafrikanische Land Tansania und hat dort ein Hilfswerk besucht, wo funktioniert und wo Hoffnung macht. In der Küstenstadt Dar es Salaam zum Beispiel, da hat er ein Projekt gesehen, wo schon die Larven von der Malaria-Mücke bekämpft wird. Und zwar mit einem Kontrollsystem, wo man alle Tümpel von der Stadt kontrolliert. Aufwendig, aber effektiv, weil ohne Mücke Larven keine Mücke und ohne Mücke keine Malaria. Wie das Projekt funktioniert, das hören wir gerade nach Youssou N'Dour, einem Weltstar aus Senegal.
Just as long as I stay.
Seven Seconds singt der Yusundur zusammen mit der Nene Cherry. Der Yusundur, er ist nicht nur ein grosser Sänger, er ist auch Botschafter der Weltgesundheitsorganisation und engagiert sich in dieser Funktion für den Kampf gegen Malaria. Ein Kampf, wo auch der RS3 unterstützt, und zwar mit der Spendeaktion «Jeder Rappen zählt», wo morgen Morgen am 7. Uhr anfängt. Ein Wunschkonzert für einen guten Zweck, eine Idee, die sich aus Holland in ganz Europa ausbreitet hat, eine riesige Spendeaktion, wo dieses Jahr den Kampf gegen Malaria unterstützen soll.
Input.
Der Yusundur ist nicht der einzige Promi, der sich für den Kampf gegen Malaria einsetzt. Als Botschafter engagiert sich zum Beispiel auch der Schauspieler Kiefer Sutherland, bekannt als Actionheld Jack Bauer in der Kultserie 24.
I've been here in Africa working on 24 and I've learned a great deal about one of the deadliest diseases known to man. I'm talking about malaria. It kills a child every 30 seconds. The world is rallying to stop this enemy using a $10 mosquito net. This is one critical mission everyone can be a part of.
All 30 Sekunden stirbt ein Kind an Malaria, aber es gibt eine Waffe gegen den Find, und das sind Moskitonetz, sagt der Kiefer Sutherland, er, der in seiner Filmrolle als Jack Bauer sonst das Böse in Form von Terroristen bekämpft. Auf der Liste der Promis stehen aber auch die drei DRS3-Moderatoren Nick Hartmann, Judith Werndli und Mario Toriani. Sie moderieren ab morgen Morgen die Spendeaktion «Jeder Rappen zählt». Eine Woche lang Wunschradio live vom Bundesplatz zu Bern. Eine Aktion, die auf SF2 live übertragen wird. All die Spenden, die DRS3 so für den Kampf gegen Malaria sammelt, die werden von der Glückskette an die Schweizer Hilfswerke verteilt, die in den Malaria-Gebieten konkrete Hilfsprojekte aufgebaut haben. In Mosambik zum Beispiel, ein Land an der Ostküste von Afrika, gerade nördlich von Südafrika, da hilft das Schweizer Hilfswerk Solidarmed mit der Verteilung von Moskitonetz. Die Malaria-Mucke, die Anopheles, die sticht nämlich nur in der Nacht. Wer darum unter so einem Netz schläft, ist schon recht gut geschützt. Moskitonetz zu verteilen in so einem Land mit über 20 Millionen Einwohnern, das ist gar nicht so einfach. Der DRS3-Moderator Nick Hartmann war darum vor ein paar Wochen vor Ort und hat sich das System erklären lassen.
Jetzt, die haben keinen Briefkasten, also das kann man diesen Leuten nicht heimschicken, sondern man fährt durch Dörfer und macht bekannt, dass in ein paar Tagen dann der Gesundheitsbus kommt. Auf einen Dorfplatz, was immer das heisst, also das ist ein Mangobaum, irgendwo an Ort im Busch. Und dann treffen sich all die Frauen, die Kilometer weit hergelaufen sind, mit ihren Kindern, zum Teil auch Neugeborene auf dem Rücken, hocken dort ganz geduldig, und dann kommt die Gesundheitsbehörde, das ist eine lokale Behörde, zusammen in unserem Fall jetzt mit Solidarmed, und dort verteilen sie dann die Netze. Es hat so ausgesehen, dass das 4 Kartonkisten gewesen sind, an je 100 Netz. Und die Leute haben einen Ausweis dabei gehabt. Das hat mich noch erstaunt. Die haben also wie eine Krankengeschichte, wo Kinder eingetragen sind, wo man sieht, gegen was das schon geimpft worden sind und ob sie schon ein Netz bekommen haben. Und dann sind die namentlich aufgerufen worden. Die sind also irgendwann Ort registriert auf einer Liste und sind dann ganz geduldig vorgekommen und haben so ein Netz gehabt. Natürlich, es hat dann eben auch Frauen gegeben, die schon mal ein Netz gehabt haben oder schon mal eins geholt haben, die dann unbedingt noch eins haben wollen. Und das hat ein bisschen zu Tumulten geführt. Aber also völlig harmlos.
Begleitet hat es Nick Hartmann bei dieser Verteilaktion, die wir jetzt dann gerade werden hören, den Michael Hobbins vom Schweizer Hilfswerk Solidarmed. Und der Michael Hobbins hat im Hintergrund dafür geschaut, dass alles mit rechten Dingen zu und her geht, auch wenn es eben einmal laut geworden ist.
Michael, da scheint jetzt unzufrieden sein. Was ist das Problem?
Wir haben eigentlich Kriterien angegeben, zu wem die Moskitonetz verteilt werden. Logische Kriterien, wie wenn die Frau, die schwanger war, sie schon bekommen hat, während sie im Zentrum war, dann braucht sie jetzt nicht nochmal eins. Sie hat ja eins bekommen, damit wir da nicht die ganze Zeit, dass sie nicht Leute 5 haben und andere haben gar keine. Leider ist es jetzt so gewesen, dass die eine Liste gemacht haben, wo die Kriterien nicht appliziert worden sind. Von dem her müssen wir jetzt nochmal neu das Ganze evaluieren und sehen, an wem wir die Netze jetzt gerichtet haben.
Und da sitzen die Frauen zum Teil schon ein paar Stunden. Vielleicht auch vergeben?
Ja, wobei sie sind schon informiert worden, dass sie keine bekommen, wenn sie schon mal eins bekommen haben. Und dann ist es ein bisschen Unruhe, weil jeder mischt sich ein bisschen rein und kommentiert seine Meinung. Und manchmal sagen sie, doch, das ist gerecht so. Und andere sagen, ja, ich will aber alle, sollen wir doch geben. Aber wir haben jetzt im Moment haben wir 400 da. Ich sehe es ein bisschen kritisch, dass alle bekommen können, wenn man es allen gibt. Oder?
Wer ist er, wo man hört durch das Megafon?
Er hilft viel bei der Sensibilisierung und Mobilisierung von der Personen für uns.
Der Michael Hobbins, Koordinator von der Schweizer Hilfe von Solidarmet zu Mosambik. Die Netze, die an diesem Morgen verteilt worden sind, die haben dann übrigens gleich noch für alle gelangt. Solche Verteilaktionen von Moskitonetz, die laufen im Moment in vielen afrikanischen Ländern. Zum Beispiel auch in Tansania. Das ist der nördliche Nachbar von Mosambik, auch an der Ostküste von Afrika. Das ist das Land vom Serengeti-Nationalpark und dem Kilimanjaro und von Sansibar, der wahrscheinlich bekanntesten Ferieninsel zu Ostafrika. Auch in Tansania läuft im Moment also so eine Kampagne und entwickelt worden ist die mit Schweizer Know-how in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Tropeninstitut und der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, im DEZA. Der positive Nebeneffekt von dieser Aktion, ja, wenn man so viel Moskitonetz braucht, dann braucht es natürlich auch Fabriken, die die herstellen. Und so werden dann auch Arbeitsplätze geschaffen. Wo sich der DRS3-Moderator Mario Turiani im Vorfeld von dieser DRS3-Spendeaktion «Jeder Appenzell in Tansania» über eben diese Hilfsprojekte hat informieren lassen, da ist er darum auch in so einer Moskitonetzfabrik schauen und gerade selber mal an eine Nähmaschine angeguckt.
Oh ja. Ich sitze an der Nähmaschine mit der Helen. Sie ist eine von den Hunderten von Näherinnen, die für die A2Z Textile Mills Moskitonetz nähen. 6'200 Menschen haben wie sie eine Stelle in der Moskitonetzfabrik. Es ist eine gigantische Anlage am Stadtrand von Arusha. Dutzende von Fabrikhallen, super und modern, die Arbeitsbedingungen für Tansania sehr gut und der Lohn fair. Ab 120 Dollar aufwärts, das ist mindestens doppelt so hoch wie der Mindestlohn im Land. Das gibt der ganzen Region Aufschwung, schwärmt der CEO Anush Shah.
I mean, it's much higher because if you look at the minimum wage in this country, it's about $65, so they're almost getting doubled.
85% Frauen arbeiten in der Fabrik, Frauenförderung pur. Dazu gibt es Ausbildung auf dem Job und Chancen zum Aufstieg in der Fabrik. Und pro Lohn werden im Schnitt 7 Leute ernährt. Die Fabrik hat so eine soziale Funktion in der ganzen Region.
So for them it's something great to have an income here so that they can take the money to the village to support their family including their children.
25 Millionen Moskitonetz werden in Arusha pro Jahr genäht für ganz Afrika. Moderne, imprägnierte Netze, wo die Mücken sterben, sobald sie damit in Kontakt kommen. Die Netze sind gefragt, die Produktion steigt.
What we are producing is 25 million nets per annum and by next year March we are increasing the capacity, we'll take it to 30 million nets per annum.
Schon bald werden es 30 Millionen Netze pro Jahr sein, die in Arusha vom Grundstoff bis zum fertigen Netz produziert werden. Sogar der frühere US-Präsident George Bush hat die Anlage schon besucht und nur lobende Worte gehabt für das soziale Geschäftsmodell, das Leben rettet. Der Anush Shah ist noch heute stolz.
And he said, you are saving so many lives. That's what he said, that you know, being in business, of course, there's a motive of making a profit, but besides that, you're saving so many lives.
Um die Zukunft muss sich der Anush keine Sorgen machen. Will man Malaria in den Griff bekommen, dann braucht es noch Millionen von Netzen auf dem ganzen Kontinent Afrika. Und bei einer Lebensdauer von etwa 5 Jahren dürfte die Nachfrage hoch bleiben. Für Helen heisst es, sie hat noch manches Moskitonetz zu nähen und eine ziemlich gesicherte Stelle.
Die Moskitonetze, die sind wirklich wichtig im Kampf gegen Malaria. Das haben auch verschiedene Studien von der Weltgesundheitsorganisation WHO gezeigt. Eine zum Beispiel aus Sansibar, der Ferieninsel vor Tansania. Da hat man gesehen, dass mit der Verteilung von Moskitonetz, dass man so in nur 5 Jahren die Zahl der Malaria-Todesopfer um 90% oben runtergebracht hat. Die positiven Beispiele sind aber leider noch nicht die Regeln in Afrika. Auch wenn in den letzten Jahren grosse Stiftungen gegründet worden sind, die Milliarden von Franken investiert haben, am Ziel ist man noch lange noch nicht. Das zeigt sich zum Beispiel beim Prozentsatz der Leute, die so Moskitonetz haben. Für ganz Afrika ist die Zahl immer noch viel zu tief. Allein das nächste Jahr bräuchte man 350 Millionen Netz, um da auf eine befriedigende Situation zu kommen. Auch noch nicht am Ziel ist man bei der Entwicklung des Impfstoffs. Obwohl seit Jahren daran geforscht wird, gibt es bis heute noch keine Impfung, die man schon einsetzen kann. Aber dank Schweizer Hilfe hat man entscheidende Fortschritte gemacht und steht jetzt kurz vor einem Durchbruch. Es gibt nämlich einen neuen Impfstoff, der Erfolg verspricht. Und der wird jetzt in einem grossen Impfversuch getestet. Der DRS3-Moderator Mario Turiani berichtet aus Tansania über den neuesten Stand von diesem Versuch.
Es ist Impftag in Bagamoyo am Ifakara Health Institute, eines der führenden Forschungszentren von Afrika, mit aufgebaut vom Schweizerischen Tropeninstitut, heute aber unter der Leitung von Tansania selber. Einheimische Spezialisten und europäische Forscher zusammen auf der Suche nach der lang ersehnten Malaria-Impfung. Der Impfstoff RTSS wird Afrika-weit an 16'000 Kinder getestet. Es ist die grösste Malaria-Impfstudie, die sie je gegeben hat. Und noch nie war der Durchbruch so nah. Afrika darf hoffen, dass der Impfstoff in etwa 2 Jahren zugelassen wird.
Surprises are possible. The vaccine has been showing protection against mild form of malaria disease, but also severe forms of the disease.
Natürlich gäbe es immer Überraschungen. Aber eigentlich können nichts mehr schief gehen, sagt uns der Salim Abdullah, der Leiter der Impfstudie zu Bagamoyo.
So we are very hopeful that this will be the first generation malaria vaccine.
Der Impfstoff wirke gegen leichte und gegen schwere Malaria. Und darum sind wir sicher, das ist sie, die erste Generation von einer Malaria-Impfung. Das Gute an RTSS, man kann den Impfstoff problemlos mit den regulären Säuglingsimpfungen kombinieren. RTSS schützt die geimpften Kinder zu 65% vor einem Malaria-Parasit. Das klingt nach wenig, ist es aber überhaupt nicht, sagt Salim Abdullah.
Everybody says, oh, it's not enough. But when you translate to the number of people that end up dying every year, this is hundreds of thousands of lives that will be saved.
Schon mit einer 65%igen Wirkung können jedes Jahr Hunderttausende von Menschenleben allein zu Afrika gerettet werden. Und das ist ein Riesenerfolg.
So it's a huge thing.
Und darum will der Salim Abdullah weiterforschen, für dass der Malaria-Parasit irgendwann ganz eliminiert wird.
This is the first step. So we will continue working on better that we get rid of malaria in most endemic areas.
Eine grosse Erfolgsgeschichte, die sich da also anbahnt. Trotz aller Schwierigkeiten, in rund 2 Jahren sollten wir die neue Impfung anwenden können. Der DRS3-Moderator Mario Toriani ist für DRS3 aber noch ein anderes Projekt besichtigen, eins, das heute schon gegen Malaria wirkt. In Dar es Salaam, in einer grossen Küstenstadt in Tansania, hat er sich zeigen lassen, wie man Malaria-Mucke in einer Stadt bekämpfen kann, bzw. schon die Larven von der Malaria-Mucke.
Ausgerüstet mit Gummistiefeln, mit einer grossen Kelle und mit einem speziellen Granulat, ein Larvizid gegen Moskitolarven, führt mich der Stefan Dongus ins Hafenviertel von Dar es Salaam. Eine grüne, feuchte Gegend. Und doch sind wir mitten in der Stadt.
Wir suchen nach den Larven von den Anopheles-Moskitos hier. Die sind ja im Wasser, deswegen müssen wir mit einer Kelle reintauchen. Genau, langsam, dass sie nicht wegschwimmen. Und jetzt müssen wir schauen, ob wir in unserer Kelle, mit der wir reingetaucht sind, Larven sehen. Die sind nämlich groß genug, dass man sie ganz gut erkennt mit bloßem Auge. Wir schauen gerade mal. Nee, das sind keine.
Sumpfige Angelegenheit hier.
Ja, da hilft gar nichts. Man muss mitten rein, weil darum geht's. Das sind die gefährlichen Gebiete. Also jemand, der sich vor Matsch und Wasser fürchtet, ist ja sicher am falschen Platz.
Eine Kelle reicht noch nicht. Wir müssen doch ein bisschen weitermachen. Ich nehme einfach jetzt noch eine.
Ja, ganz langsam wieder. Jetzt schaue ich mal in deiner Kelle. Nein, du hast auch keine erwischt.
Keine Larven von der Malaria-Mucke, keine Anopheles, Gambia. Das ist gut so. Für Stefan Dongus die Bestätigung von seiner Arbeit. Der 37-jährige Freiburger hat im Auftrag vom Tropeninstitut Basel ein System entwickelt, wie man eine Stadt akribisch genau nach Muckenlarven absuchen kann. Dort, wo wir suchen, ist das gerade heute nicht nötig.
Nein, also hier ist jetzt wirklich eine gute Arbeit gemacht worden. Bin ich sehr froh, das zu sehen.
Das heisst, was hat man hier schon gemacht?
Hier ist das Larvizid, also das ist eigentlich ein biologisches Larvizid ins Wasser gestreut worden. Das sieht aus wie so ein Granulat. Und wenn die Mückenlarven das fressen, dann sterben sie da dran.
Aber eigentlich ungefährlich.
Das ist für Menschen vollkommen ungefährlich, vollkommen harmlos. Und alles, was stirbt, sind die Mückenlarven.
Dar es Salaam ohne Malaria, das ist eigentlich das Ziel von Urban Malaria Control. Das System hinterher tönt einfach, ist aber aufwendig und auch teuer. Fast das ganze Stadtgebiet ist bis auf einen Meter genau aufgeteilt und Dutzende von lokalen Suchtrupps zugeteilt worden. Jedes Gebiet wird so im Auftrag von der Stadt mindestens einmal pro Woche untersucht und wenn nötig mit dem Larvizid behandelt.
Viel Sonne und Wärme haben wir hier jeden Tag und deswegen entwickeln sich die Larven auch ganz schnell. Also es dauert gerade eine gute Woche von der Eiablage von der Mücke, bis sie dann auch wegfliegen kann als fertige Mücke.
Eine Sisyphus-Arbeit, die Stadt fast täglich nach Mücken absuchen. Aber wichtig, warum, das sehen wir ein paar Strassen weiter. Auch in einem grünen Gebiet mit der Stadt zwischen Strasse und Bahnhof hat es nämlich ein paar Äcker, wo Gemüse wachsen. wachsen. Und es hat Wasser zwischen diesen Feldern. Genau dort werden wir ja fündig. Dutzende von Anopheles-Larven haben wir in der Kelle.
Tja, jetzt wissen wir, dass sie hier sind. Und das heisst, hier muss man was machen. Ne? Entweder müssen wir hier irgendwie entwässern, was allerdings schwierig sein wird, weil hier ist Landwirtschaft, da braucht man das Wasser. Das ist der einzige Ausweg, dass man hier Larvizid anwendet.
Der Mario Toriani über die städtische Malaria-Kontrolle in Dar es Salaam. Es gibt also Anlass zur Hoffnung. Es gibt Hilfsprojekte, die funktionieren. Projekte aber, die natürlich auch immer noch auf Spenden angewiesen sind. Fürs nächste Jahr hat die Weltgesundheitsorganisation schon viel Hilfsgelder zugesichert bekommen. Von diversen grossen Playern, der Weltbank zum Beispiel. Gigantische 1,6 Milliarden Franken stehen zur Verfügung. Das Problem dabei: Es ist immer noch zu wenig. Nötig sind nämlich rund 6 Milliarden Franken, also der vierfache Betrag von dem, was bis jetzt rum ist. Und das pro Jahr, wohl verstanden. Viel Geld also. Zahlen, die einem aber nicht entmutigen sollen. Auch wenn Millionen von Leuten Hilfe brauchen, dort, wo eine Spende konkret eingesetzt wird, auch eine kleine, dort hilft sie zu 100%.
Jeder noch so kleine Betrag kann Leben retten. Ein Moskitonetz kostet ein bisschen mehr als ein Päckchen Zigaretten. Und mit 7 Franken haben wir schon wieder ein Leben gerettet.
Das sagt der Nick Hartmann, der ab morgen in der Glasbox auf dem Bundesplatz in Bern die grosse DRS3-Spendenaktion moderiert. Und das sagt der DRS-Afrika-Korrespondent Rudi Kühn.
Man kann mit kleinen Beträgen einzelnen Familien helfen. Das ist absolut möglich und ich habe das selber immer wieder gesehen. Ich finde, es sollte eine absolute Selbstverständlichkeit werden, dass die Netze rum sind, dass sie verteilt werden und dass man sie kann pflegen. Das, denke ich, ist machbar und ist eine gute Aktion.
Input Podcast auf DRS3. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.